Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Thema Durchhalten beginnt im Gebet, vielleicht auch gesagt, geschieht im Gebet. Es gibt Lebenssituationen und Biografien, wenn man die hört und sie einem erzählt werden, dann sind sie schon vom Hören schier unerträglich. Und so das von einer Frau, von der berichtet wird, dass das, was sie sich zutiefst gewünscht hat und ihre größte Sehnsucht, dass da nichts davon erfüllt worden ist und in ihrem Leben alles so ganz anders kam, als sie sich das jemals gehofft hat und dabei fast ihren Glauben auch verloren hat. Die erlebt hat, wie Gott eigentlich diese Gebete, die sie so flehentlich gesprochen hat, nichts davon erhört. Und dann dabei auf der anderen Seite zu erleben und andere, die beten, die können ständig berichten, Gott hat gehandelt, da hat er mich erhört und da hat er mir geholfen. Und dabei irgendwann auch zu der Überzeugung zu kommen, dieser gute Gott ist gegen mich. Er ist nicht der Gott, der für mich ist, sondern der Gott, der eigentlich gegen mich handelt und der so mit mir umgehen will. Und dann diese andauernden Verletzungen, die sie erlebt hat, Verletzung in ihrer Familie, wo Menschen sie immer wieder sehr bewusst, gezielt verletzt haben und damit immer wieder auch gezeigt haben, wir sind gegen dich, wir wollen dich eigentlich nicht haben. Und wenn andere waren, die sie geliebt haben, dann hat das, was sie ihr sagten, dieser Trost, diese Hilfe, der hat sie überhaupt nicht erreichen können. Das waren oft nur noch leere Worte und in ihr diese wunde Seele von Gott und Menschen verwundet. Ihr kennt die Frau? Hanna, die Mutter Samuels. Und dann wird uns diese Geschichte oder diese Situation von ihr berichtet. 1. Samuel 1. Und ich habe sie bewusst deshalb mal jetzt mit diesen Schlagworten hier genommen, weil für sie genau das diese Lebensrealität war. Man liest dann oft so schnell darüber hinweg. Und wie so beim Roman weiß man, das geht ja alles gut aus, also ist das alles nicht so schlimm vorher. Und für sie unerträglich. Da heißt es, es war ein Mann in Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteile. Aber Hanna gab er nur einen Anteil, obgleich er Hanna lieb hatte. Der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du, warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ich glaube, wenn man dieses nochmals auf Hanna legt, was hier steht. Ihre größte Sehnsucht war nicht erfüllt und das war der Wunsch nach Kinder. Und jetzt nochmal, diese Kinder zu haben, das war damals nicht ein nettes Add-on, dass man sagt, na, dann ist man halt endlich Familie. Sondern Kinder galten damals als eine Segensgabe Gottes und fehlende Kinder waren eine Schande, die so gedeutet hatten, da ist ein Mensch, den Gott dem Segen entzogen hat. Da ist ein Mensch, den Gott ganz bewusst dadurch straft, dass er keine Kinder hat. Und so wurden die Menschen behandelt. Da ist einer, von dem hat sich Gott abgewandt. und nicht nur die soziale Sicherheit die Kinder bedeuteten, sondern vielmehr auch die Zukunft spielt eine Rolle, denn die ganze Geschichte Israels war auf Zukunft ausgerichtet, auf die Verheißung, was Gott tun wird. Und Kinder galten als diejenigen, die an dieser Zukunft teilhaben werden. Und wenn ein Mensch keine Kinder hat, dann war das für sie diese Botschaft, Gott hat dir die Zukunft entzogen, du hast keine Zukunft. Und damit für Hannah das mehr als nur ein irgendwie, ich bin halt dann alleine, sondern ganz bewusst zu entdecken, da ist ein Gott, der gegen mich ist. Und dann heißt es hier noch so schön, und Gott hat sie kinderlos sein lassen. Geprägt dann auch von unerhörten Gebeten, wenn dann heißt, ja, dass Gott nicht reagiert hat über die Jahre, dann die andauernden Verletzungen durch die andere Frau, vor allem beim Opferfest. Ja, man kann sich das vorstellen, ja, dann ist der große Gottesdienst des Jahres, ja, und dort wird so richtig übel mitgespielt bei diesem Opferfest. Da wurde Gott gedankt für seine Güte und für das Gute, was er gibt. Und da wurde dann das Opfer gebracht und man hat ja nicht das ganze Tier verbrannt, sondern nur symbolisch kleine Teile und der Rest wurde gegessen. Und dann heißt es, und dann hat Elkanah seiner Frau Penina und für ihre Kinder das Fleisch zugemessen, für jedes Kind ein schönes Stück. Und seine Frau bekam nur eins und damit war in der Gegenwart Gottes für sie immer klar, ich bin auf die Seite gestellt. Ich bin von Gott sehr kurz gehalten. Und dann die Sticheleien, dieses Mobbing, wo diese Frau Penina immer genau wusste, wie sie die wunde Stelle so richtig zum Schmerzen bringt. Kein Trost, man hat so den Eindruck, dass Hannah erlebt, wie ihr Mann so hilflos ist und er sagt, warum isst du nicht und ich liebe dich doch. Und man merkt, diese Worte können ihr Leiden überhaupt nicht lindern. Und selbst wenn er sagt, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne, was soll die Frau denn sagen? Und man merkt, wie eigentlich für sie dadurch erlebt wird, mir kann keiner helfen. Ich bin mit meinem Schmerz allein und da ist keiner, der wirklich für mich da sein kann. Und dann erlebt Hannah einfach, ich kann diese Situation so nicht mehr aushalten, nicht mehr ertragen. Und dann geht es weiter und dann wird berichtet, mitten in diesem Schmerz, da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und Hannah war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und sie gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegte sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie ist betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du noch betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein, starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit so lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden, der Herr ist, der Gott Israels wird dir geben, was dein Herz von ihm erbeten hat. Und sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Wegs und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Vielleicht eine Begebenheit, die mancher schon kennt. Was hat Hannah geholfen, in dieser schweren Zeit durchzuhalten? Ich möchte euch so ein paar Impulse geben, die für uns helfen können, in schweren Zeiten, wo man Gott und Menschen nicht mehr versteht, wo man vielleicht merkt, das, was Menschen mir sagen wollen, das erreicht mich nicht und ich komme irgendwo mit Situationen nicht mehr klar. Was dann helfen kann. Das Erste, was bei Hannah beginnt, das ist die Flucht zu Gott. Sie läuft von dem Opfermahl weg. Und sie läuft weg von dem Tisch, der dort gedeckt war, wo man eigentlich Gott als Gastgeber gefeiert hat. Und sie läuft weg von diesem Schmerz, von diesen Verletzungen. Und wisst ihr, bei Hannah fällt auf, wichtig ist nicht, wovon du wegläufst, sondern wichtig ist, zu wem du hinläufst. Wichtig ist nicht, wovon du wegläufst, sondern wohin du läufst, zu wem. Denn wenn du nicht weißt, wo du mit deinem Schmerzen hinläufst, kommst du am Ende immer nur bei dir an. Und dann bist du am Ende immer nur mit deinem Schmerz und mit dem, was dein Leben so fest im Griff hat. Und deshalb Hannah, sie läuft mit ihrem einsamen Schmerz, mit den ganzen Erfahrungen, mit der Enttäuschung, mit allem, was auf ihrem Leben liegt, da läuft sie in die Gegenwart Gottes und sucht diese Gegenwart Gottes ganz bewusst auf. Und durch diesen Schritt hat sie das getan, was Beten bedeutet. Nämlich Beten ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkungen und Einfluss hat. Ja, sie setzt sich in diese Begegnung mit Gott, von der sie am Anfang wahrscheinlich gar nichts merkt, weil dann ja beschrieben wird, sie hat lange gebetet. Ja, sie hat Zeit gebraucht, bis bei ihr überhaupt etwas angekommen ist. Aber genau das ist, was Hannah getan hat. Und in den Situationen, die für uns manchmal unerträglich schwer sein können, dort wo Verletzungen und Dinge unser Leben treffen können, da braucht es eine ganz bewusste Entscheidung, wohin gehe ich mit dieser Erfahrung. Und es ist ein bewusstes Aufstehen und ein bewusstes Gehen. Ich kann in meiner Erfahrung sitzen bleiben. Und dann bleibt Selbstmitleid, dann bleibt irgendwo Verbitterung und am Ende Resignation. Oder ich sage, ich stehe auf wie Hannah mit diesem ganzen Schmerz und versuche die Gegenwart Gottes aufzusuchen. Und diese Entscheidung treffe ich sehr bewusst. Ich will nicht weglaufen, sondern ich will zu ihm hinlaufen. Und das Zweite, was dann bei Hannah begegnet, dass sie sich eigentlich in all dem in die Hand Gottes wirft, mit allem, was sie erlebt hat, sie sagt später, ihr Herz ausschütten. Ist ja so ein schönes Wort, ja, mein Herz ausschütten. Etwas derber gesagt heißt es, sich auskotzen. Ja, alles, was ich in mir habe, das gebe ich in die Gegenwart Gottes hinein. Ich habe einmal einen Teenie erlebt, der sein Herz ausgeschüttet hat. Habe ich immer noch vor Augen. Ja? So ein kleiner war das, ja? Recht kahlköpfig ungefähr meine Frisur. Was mich verbunden hat, er war auch Bäcker, wie ich früher mal. Und wir waren in Schweden bei einer Wildnistour unterwegs, mit Kanu und Zelt, 10 Tage, ja, in der freien Wildbahn. Und es hat geregnet und geregnet und geregnet und geregnet. Ja, also ein Scheißwetter auf Deutsch. Und dann hat dieser Kerl irgendwann gesagt, wir beten jetzt. Und dann stand er dort an diesem See und sagt, ey Gott, so war das nicht ausgemacht. So ein Scheißwetter habe ich nicht erwartet und hat da losgelegt. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt, ja, jetzt steht Gott stramm im Himmel. Das war Herz ausschütten. Der hätte sagen können, lieber Herr, es kommt so viel Wasser von oben und Wasser ist von unten da. Und ich hatte mich gefreut, dass du mich mit Sonnenschein Das war nicht Herz ausschütten, sondern er hat einfach das, was ihn beherrscht hat, das hat er einfach in die Gegenwart Gottes hineingesprochen. Und ich glaube, wenn Hannah ihr Herz vor Gott ausschüttet, dann hat sie keine Tabus gehabt. Vielleicht hat sie deshalb leise gebetet. Aber diese ganze Enttäuschung, diesen ganzen Schmerz über Gott und Menschen, in die Gegenwart Gottes hineinsprechen und dabei erlebt sie ein unheimliches Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld liest man ganz schnell darüber hinweg, denn da steht, ja, sie sagt Herr Zebaot, Yahweh Zebaot, Yahweh, Herr, das war der Bundesgott. Das war der Gott, der gesagt hat, ich bin für dich da. Ich bin der Gott, der für dich ist. Und Zebaot wird übersetzt, der Herr der Herrscher, wo die Macht Gottes beschrieben wird. Und genau von diesem Gott hat Hannah nichts gesehen. Wo ist der Gott, der für mich da ist in meinem Elend? Ich erlebe nichts davon. Und wo ist der Gott, der Zebaot, der die Macht in der Hand hat, der Dinge tun kann, die kein anderer tun kann? Ich merke nichts davon. Und doch spricht Hannah ihn so an. Und da trifft sie eine ganz bewusste Entscheidung. Sie sagt, ich will nicht von meiner Erfahrung auf das Wesen Gottes schließen und Gott ist so, wie ich ihn erlebe, sondern sie sagt, ich will von Gott auf meine Erfahrung schließen. Und Gott ist immer noch Gott, auch wenn ich ihn so nicht erlebe. Und Gott ist immer noch der, der für mich da ist, auch wenn ich es nicht erlebe. Und Gott hat die Macht immer noch in der Hand, auch wenn ich im Moment nichts davon sehe. Ja, das ist eine ganz grundlegende Entscheidung. Will ich von meiner Erfahrung auf Gott schließen und sage, Gott ist so, wie ich ihn erlebe, dann ist er oft sehr klein. Oder sage ich, Gott ist Gott und er ändert sich nicht. Und ich muss mit meiner Erfahrung ihm begegnen und dann bekommt vielleicht meine Erfahrung ein anderes Gewicht. Und dann wird beschrieben, Hannah, sie weinte sehr, sie sucht mit ihrem Schmerz Gott und ihre Tränen werden vielleicht so Gebete, die das Herz Gottes berühren. David, ja, dann mal später in seiner großen Not gebetet, sammle meine Tränen in deinen Krug, ich bin sicher, du zählst sie alle. Ja, diese Tränen vor Gott gehen nicht verloren, sondern sie darf in der Gegenwart Gottes sein und dabei darf sie so sein, wie ihr das hilft. Damals hat man laut gebetet. Und deshalb war Eli etwas befremdet, dass da diese Dame nur mit den Lippen, wie ein Wiederkäuer, und er hat nichts verstanden. Und für Hannah war vielleicht das die einzige Form des Gebets, wo sie ihr Herz vor Gott ausschütten kann. Und da haben Vorgaben, da haben die gewöhnten Formen, haben da überhaupt nicht mehr gezählt. Sondern es war wichtig, dass sie Gott begegnen kann und einfach vor Gott sein kann. Und für den einen ist es dieses stumme Gebet. Und für den anderen ist es wie von diesem Teenie, der das bei Gott raushaut. Und manch einer erzählt, dass er Gott angeschrien hat, seine Not entgegengeschrien hat. An der Stelle gibt es keine Form, die Gott haben will, sondern sie will eigentlich nur bei Gott ankommen. Und dazu heißt es, sie betete lange. Das war nicht so kurzes Gebet, Gebetszeit, vielleicht noch Eli sagen, kannst du auch noch mal schnell mitbeten und dann beten wir die Not weg und dann ist alles gut und dann ist dann für mich diese ganze Entlastung da, sondern es braucht Zeit, mit manchen Erfahrungen überhaupt erst einmal bei Gott anzukommen. Und manchmal mutet uns Gott es zu, das auszuhalten, bis er uns begegnet und wir etwas davon spüren können. Und manchmal mutet uns Gott es zu, dass wir dann so nach ihm greifen und den Eindruck haben, da ist ganz wenig. Ich habe ein eindrückliches Zitat gefunden von Sophie Scholl, ja, diese Widerstandskämpferin aus der Weißen Rose, junge Frau, die dann in Stadelheim hingerichtet worden ist. Und einer, der bei dieser Hinrichtung dabei ist, hat dann gesagt, ich habe noch nie einen Menschen so hoffnungsvoll, so getröstet sterben sehen wie sie. Und sie hat sich sehr bewusst dem Glauben zugewandt und entschlossen, ich will diesen Glauben leben. Und sie sagt dann in dieser Not, ich bin Gott so fern, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Dagegen hilft nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, will ich mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat, auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle. Das ist, was Hannah macht. Sie sagt, ich greife nach Gott. Und ich weiß, dass diese Hand nicht ins Leere geht. Und deshalb flieht sie zu Gott. Und dann bekommt sie eine veränderte Perspektive. Und es ist auffällig, dass sich diese veränderte Perspektive in dem Gelübde zeigt, was sie tut. Denn mit diesem Gelübde greift sie auf etwas zurück, was in 4. Mose beschrieben wird. Wenn jemand für eine ganze Zeit, für eine begrenzte Zeit sagt, ich möchte jetzt ganz für Gott da sein, dann hat er das als Gelübde vor Gott ausgesprochen und als Zeichen davon hat er sich die Haare nicht mehr geschnitten und es wurde kein berauschendes Getränk getrunken. Und auf dieses Gelübde geht Hannah zurück und sagt, Gott, wenn du mir wirklich ein Kind geben wirst, wenn, dann ist dieses Kind nicht mein Besitz. Bis zu dem Zeitpunkt war für sie eigentlich eher klar, ich will ein Kind, damit ich Zukunft habe, damit ich gesegnet bin, damit ich etwas habe, ein Kind für mich. Und in dem Sein vor Gott versteht Hannah, wenn Gott mir ein Kind gibt, dann ist es nicht mein Besitz, dann ist es nicht für mich da, sondern dann geschieht es aus Gnade, wie sie dann am Ende sagt. Und dieses Kind gehört alleine Gott. Und wenn er mir es gibt, gebe ich es ihm sofort wieder in die Hand zurück und sage: Gott, ich habe keinen Anspruch auf das Kind. Ich habe kein Anrecht auf dieses Kind. Und ich habe keinerlei Erwartung, wie und was dabei für mich sein muss, sondern es gehört einzig und alleine dir. Merkt ihr, was sich bei ihr da verändert hat? Ihr Anspruch, den gibt sie an Gott ab. Und diese Erwartung und alles, was sie will, das legt sie in Gottes Hand und sagt: Eigentlich geht es um dich, um das, was du tust und was du davon hast und nicht um mich. Ich glaube, das kann manchmal der schmerzhafteste Punkt sein, wenn es darum geht, Erfahrungen, Wünsche und Dinge aus der Hand zu geben und zu sagen: Eigentlich geht es nicht um mich. Vater im Himmel, es geht um dich. Und es kann so befreiend sein. So befreiend, dass ich mich nicht ständig um mich drehen muss. Was habe ich und was will ich? Sondern sagen: Eigentlich geht es doch um ihn, was hat er? Und für Hannah, da kommt dann das Nein zur Entmutigung sogar noch. Jetzt könnte man doch sagen: Jetzt ist alles gut. Eli kommt und sagt: Hannah, läuft, ich habe schon einen positiven Schwangerschaftstest von dir dabei. Ja, Gott hat dein Gebet erhört, alles gut. Und was Hannah erlebt, ist gleich der nächste Tiefschlag. Wisst ihr, man hat den Eindruck, sie hat angefangen, etwas Frieden zu finden über ihre Situation. Und jetzt kommt diese Verletzung durch Eli, Eli der Priester, der eigentlich am Heiligtum dafür sorgen sollte, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Und das, was er macht, das ist so unterstellend. Er sagt: Also, gute Frau, du bist besoffen. Und das, was hier abgeht, das ist eigentlich unwürdig für hier. In Klammer, das zeigt eigentlich die Zustände an, die am Heiligtum geherrscht haben. Denn da ging es wirklich so zu. Und Hannah, die jetzt erlebt, da ist keiner da, der mir zur Seite steht und der mir den Weg in die Gegenwart Gottes baut, sondern der erstmal wieder eine Hürde aufbaut. Am Heiligtum werde ich zutiefst von dem verletzt, der mir eigentlich den Weg in die Gegenwart Gottes bauen sollte. Und er spricht für Hannah und ihre Gottesbegegnung, dass sie darüber nicht bitter wird, sondern dass sie nur sagt: Eli, du hast eine todtraurige Frau vor dir. Ich bin nicht betrunken, sondern ich bin von Trauer und von meiner ganzen Erfahrung überfordert. Und ich habe gerade mit Gott geredet, ich habe gerade eine Gottesbegegnung gehabt. Und dann kommt ein Zuspruch, wo ich denke, irgendwie fast schon komisch, fast schon distanziert, wo Eli dann sagt: Naja, also dann, der Gott Israels, der gebe dir, was du erbeten hast. Man könnte das ja fast so lesen, dass er dann sagt: Du hast deine Ruhe und nee, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ja, jetzt werde ich dich los hier. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, vielleicht hat er mit Hannah geredet. Aber was Hannah erlebt, ist viel wichtiger als das, was Eli ist. Hannah erlebt, dass durch diesen Eli Gott selber in ihr Leben hineinspricht und sagt: Hannah, ich werde an deinem Leben handeln. Ich werde dir das geben, was du mir zurückgeben kannst. Ich werde dir das geben, nicht wonach du gebetet hast, sondern viel mehr. Sondern ich werde dir das geben, wofür du gebetet hast. Aber das kannst du dann an mich zurückgeben. Und damit wird Hannah in eine Reihe gestellt mit Sarah, mit Rahel, mit diesen Frauen der Bibel, die für die Geschichte Gottes ein Kind bekommen haben, das maßgeblich war für das, was Gott tut. Hannah, die erlebt hier, wie sie mit ihrer ganzen Belastung bei Gott einen Raum bekommt und eine neue Perspektive. Ich habe am Anfang gesagt, es ist egal, wovor du fliehst. Wichtig ist, zu wem du fliehst. Und man kann die Situation, die man so mit sich trägt, an Enttäuschungen, Verletzungen und Sonstiges, man kann die benennen, wie man will. Das ist nicht wichtig, was das ist. Wichtig ist, zu wem du fliehst. Hannah flieht in die Gegenwart Gottes und erlebt dort über diesen Weg, den sie im Gebet geht, in dem Sein vor Gott, wie sie eine neue Perspektive bekommt. Und dann heißt es, sie kommt zurück und dann bin ich froh, dass die Bibel sehr ehrlich ist. Und sie nimmt etwas fröhlicher an dem Opfermahl teil. Also sie kommt jetzt nicht zurück und sagt, Hannah, ich bin happy, alles gut. Etwas getrösteter. Da hat was Neues begonnen. Braucht Zeit. Aber sie hat erlebt dorthin, wo ich geflohen bin. Da ist jetzt die Weichen auf was Neues gestellt. Und das darf sich jetzt entfalten. Das darf jetzt werden. Etwas mehr Frieden über meiner Situation, weil ich dem begegnet bin, der dafür Frieden gibt. Lasst uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass wir solche Geschichten und solche Lebensberichte in deinem Wort haben. Und ich danke dir, dass wir darin dir begegnen können. Als den Gott, der uns mit unseren Lebenserfahrungen und auch mit all dem Schweren und Unbegreiflichen einen Platz bei sich gibt. Danke, dass du die Situation im Leben von uns kennst, die uns eigentlich überfordern. Dort, wo wir uns vielleicht mit manchen wiederfinden in dem Leben von Hannah. Und ich bete, dass wir nicht nur davonlaufen und am Ende wieder bei uns ankommen, sondern dass wir bei dir ankommen, uns dich aussetzen. Dass wir deine Perspektive bekommen für unser Leben. Und dass du anfängst, in uns etwas heil werden zu lassen durch dein Dasein. Ich bete für Menschen, die so diese tiefen Erfahrungen von Hannah jetzt durchleiden. Die erleben, wie so die tiefen Sehnsüchte und Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind, sondern Verletzungen das Leben prägen. Ich bitte dich, dass du den Mut gibst, aufzubrechen und zu dir zu gehen, sich dir auszusetzen, in deiner Gegenwart auszuhalten und dann zu erleben, dass bei dir etwas zum Frieden und zur Ruhe kommt und etwas neu werden darf. Danke, dass wir von dir das erwarten dürfen, dass du dich um uns annimmst. Und ich bete, dass du uns damit beschenkst. Amen.